Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Der Kollege Ralf Krauter ist zu mir ins Studio gekommen mit aktuellen Berichten aus Naturwissenschaft und Technik. Der Blick geht heute nach Italien, wo besonders viele Corona-Todesopfer zu beklagen sind.
Genau, wir schauen gleich, wie das kommt, warum Italien so besonders schlimm betroffen ist von der Corona-Krise. Wir tauchen aber auch ab in die Tiefsee, um mehr herauszufinden über die ausgebuffte Kommunikation von Riesenkalmaren. Da haben Forscher jetzt nämlich entdeckt, die tauschen Informationen über leuchtende Farbmuster auf ihrer Haut aus. Und außerdem erklären wir, wie schraubenförmiges Laserlicht der Pharmaindustrie helfen könnte, die Ausbeute bei der Wirkstoffproduktion zu steigern. Zum Auftakt aber, Sie haben es schon gesagt, Martin Winkler, da sprechen wir natürlich wie immer diese Tage über neue wissenschaftliche Erkenntnisse zum Coronavirus.
Wir wissen nicht, wie viele Menschen sich in Deutschland über welchen Zeitraum infizieren könnten. Es könnten sehr viele sein.
Wir müssen den Ausbruch verlangsamen, damit unser Gesundheitssystem weiter funktionieren kann.
Und deshalb sind alle Maßnahmen, die wir machen, von allergrößter Bedeutung.
Corona-Update.
Die Corona-Krise in Deutschland mit all den Einschränkungen des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens, mit denen wir uns in den nächsten Wochen wohl oder übel arrangieren müssen, der ging ja ein starker Anstieg der Fallzahlen in Norditalien voraus. Die Regionen Lombardei und Veneto, südlich der Alpenpässe Brenna und San Bernardino gelegen, die zählten ja zu den ersten Hotspots der Epidemie in Europa. Im Lichte der dramatischen Zustände in den Krankenhäusern dort warnte der renommierte Virologe Dr. Jeremy Farrar, Direktor des britischen Wellcome Trusts, bereits vor 10 Tagen hier im Deutschlandfunk, all das könnte uns auch noch blühen.
All unsere Gedanken sollten bei den Kommunen, Ärzten und Pflegekräften in Italien sein, denn die machen dort gerade etwas durch, von dem ich ehrlich gesagt nicht erwartet hätte, dass ich sowas mal erleben würde. Ärzte, die Entscheidungen treffen müssen, vor denen kein Doktor jemals stehen sollte. Entscheidungen darüber, wer behandelt wird und wer nicht. Ich dachte nicht, dass ich sowas je erleben würde. Was wir in Italien sehen, ist nicht weit weg. Es passiert mitten in Europa, in einem hochentwickelten Land mit gutem öffentlichem Gesundheitssystem, gut ausgestatteten Intensivstationen und hervorragendem medizinischen Personal. Wir müssen nach Italien schauen und uns klar machen, uns könnte es genauso hart treffen. Und zwar sehr bald, innerhalb des nächsten Monats.
Soweit Jeremy Farrar, Direktor des britischen Wellcome Trust. Schauen wir deshalb an dieser Stelle nochmal nach Italien, um zu verstehen, wie es dazu kam, dass die Situation dort so schnell aus dem Ruder gelaufen ist. Denn Antworten auf diese Frage, die könnten ja vielleicht helfen, dass man anderswo, zum Beispiel auch in Deutschland, nicht in dieselbe Falle läuft. Der Wissenschaftsjournalist Arndt Reuning hat die Fakten und neuesten Studien zusammengetragen und sitzt jetzt hinter der Glasscheibe hier im Nachbarstudio. Herr Reuning, laut Statistik der Johns Hopkins University sind in Italien derzeit rund 64.000 Fälle von Covid-19 offiziell bestätigt. Über 6.000 Menschen sind bereits an der Lungenkrankheit dort verstorben. Das sind fast doppelt so viele Opfer, wie aus China bislang offiziell gemeldet wurden. Warum hat dieses neue Coronavirus Italien so verheerend getroffen?
Da müssen wir zurückschauen zu Beginn der Epidemie. Wahrscheinlich ist das Virus schon eine ganze Zeit lang unter dem Radar geflogen, bevor der erste Fall entdeckt wurde. Der erste Fall, das war ein Mann, der am 18. Februar grippeähnliche Beschwerden hatte und dann in ein Krankenhaus im Städtchen Codogno in der Lombardei ging. Er hatte keinen Kontakt nach China gehabt und deshalb wurde er nicht getestet. Er wurde wieder nach Hause geschickt. Die Symptome haben sich dann verschlimmert und er kam wieder ins Krankenhaus, in eine allgemeine Station zunächst, dann auf die Intensivstation. Da erst wurde er dann positiv auf das Virus getestet. Bis dahin hatte er aber schon viele Menschen im Krankenhaus angesteckt. Immungeschwächte Patienten, aber auch Ärzte und anderes Personal. Es hat sich mittlerweile gezeigt, dieser Patient 1 war ein Superspreader, ein Superverbreiter. Er hatte zahlreiche Kontakte aufgrund eines reichen Soziallebens. Allerdings konnte nicht nachvollzogen werden, wo er sich selbst angesteckt hatte, also wer Patient Zero sozusagen war. Und daher liegt die Vermutung nahe, dass er in Wirklichkeit eben auch selbst nicht der Patient 1 war, sondern eher vielleicht Patient 200 oder so. Also dass das Virus zu diesem Zeitpunkt schon in der Bevölkerung zirkulierte.
Das Virus hat sich also auch im Krankenhaus selbst verbreitet. Welche Rolle spielt dieser Infektionspfad für die Ausbreitung in Italien?
Dazu haben sich gerade Mediziner aus einem Krankenhaus in Bergamo geäußert, im Fachmagazin New England Journal of Medicine Catalyst. Sie sagen, dass in den Kliniken selbst sich das Virus verbreiten konnte und auch übertragen wurde, zum Beispiel durch Fahrten in den Krankentransportern. Sie plädieren dafür, zukünftig die Infizierten stärker zu trennen von den Patientinnen und Patienten, die aus einem anderen Grund im Krankenhaus liegen. Eben zum Beispiel durch mobile Kliniken oder auch durch Versorgung zu Hause, wenn die Symptome eher mild bis mittelstark ausgeprägt sind. Denn es hat sich gezeigt, das Gesundheitssystem in Italien ist überfordert mit diesem schnellen Anstieg der Fallzahlen. Die Erkrankten können nicht mehr alle angemessen versorgt werden und das lässt dann die Todesrate natürlich zusätzlich noch in die Höhe schnellen.
Jetzt haben wir also viele unerkannte Infektionen unterm Radar sozusagen. Wir haben Krankenhäuser als Ansteckungsherde. Diese beiden Faktoren dürften allerdings auch in manch anderem Land anzutreffen sein. Können die denn alleine erklären, warum gerade in Italien die Sterberate so immens hoch ist? Sie liegt ja bei fast 10%.
In Italien, da kommen noch zwei Besonderheiten hinzu. Zum einen die Altersstruktur der Bevölkerung und zum anderen die Sozialstruktur der Gesellschaft. Die Bevölkerung in Italien gehört weltweit zu denjenigen, die die meisten alten Menschen hat. Also 23% der Menschen sind älter als 64 Jahre und das Alter ist bei Covid-19 eben einer der Hauptrisikofaktoren. Besonders ab 70 Jahren, so die Zahlen für Italien, steigt die Letalität deutlich an. Ein Team um Jennifer Dowd von der Universität Oxford hat darüber eine Studie veröffentlicht und die Fachleute vergleichen darin Italien mit Südkorea und kommen zu dem Schluss, dass die Demografie eben einen großen Einfluss auf die Mortalität, also die Sterblichkeit auf die Bevölkerung bezogen hat. Je höher das Durchschnittsalter der Gesellschaft, umso höher die Todesrate. Wenn es also um räumliche Distanzierung geht, dieses Social Distancing, dann müssen also die älteren Menschen ganz besonders berücksichtigt werden.
Jetzt haben wir über die Altersstruktur gesprochen. Sie sagten vorhin auch, die Sozialstruktur spielt gerade in Italien eine wichtige Rolle. Inwiefern?
Ja, auch das beleuchtet das Team aus Oxford. Besonders stark betroffen ist der Norden von Italien, die Lombardei. Also eine dicht besiedelte, wohlhabende Region, gut vernetzt, geschäftlich und auch über die Infrastruktur. Es gibt urbane Zentren wie Mailand und Bergamo. Und viele Berufstätige, die leben auf dem Land und pendeln dann zur Arbeit in die Stadt. Die könnten als Überträger fungiert haben. In der Stadt, bei der Arbeit, kommen sie mit vielen anderen Menschen in Kontakt, aber sie zeigen keine oder nur milde Symptome, wenn sie sich infizieren. Sie bringen dann das Virus zurück aufs Land und dort wohnen sie dann oft noch mit den Eltern und Großeltern zusammen. Und über diesen engen Kontakt hätte das Virus dann die ältere Generation erreichen können, so das Team aus Oxford. Und auch zwei Wirtschaftswissenschaftler aus Bonn, von der Universität Bonn, die haben Zahlen und Abschätzungen vorgelegt, die diese These stützen. Es leben viele alte Menschen in der Region und sie leben oft mit jungen, gut vernetzten Menschen im selben Haushalt zusammen.
Also ein hoher Anteil von alten Menschen an der Gesamtbevölkerung und eine enge Verbindung über Generationen hinweg. Müsste dann aber nicht auch Japan besonders stark betroffen sein?
Ja, eigentlich schon, aber das genaue Gegenteil ist der Fall. In Japan wurden bisher etwa über 40 Corona-Todesopfer gemeldet und das, obwohl es bisher kaum Beschränkungen im Alltag gibt hinsichtlich räumlicher Distanzierung. Die Schulen, die sind zwar landesweit geschlossen, aber der Alltag ansonsten, der scheint kaum beeinträchtigt. Die Letalität, also Case Fatality Rate, die liegt ungefähr bei 3,7%. Das ist nicht wenig, aber das liegt eben auch nur daran, dass die Zahl der gemeldeten Infektionen insgesamt sehr klein ist, weil in Japan kaum getestet worden ist. Also die niedrige Zahl in Japan, die stellt im Moment noch ein großes Rätsel dar.
Schauen wir zum Schluss noch mal ganz kurz zurück nach Italien. Ein Forschungsteam, an dem Experten verschiedener italienischer Unis beteiligt waren, stellte kürzlich die These auf, dass das Virus auch über Feinstaub verbreitet werden könnte, den es in Norditalien häufig gibt. Könnte da was dran sein?
Ich bin etwas skeptisch. Die Autoren nennen die Veröffentlichung ein Positionspapier. Bisher ist diese Veröffentlichung nur auf Italienisch erschienen und sie wurde auch nicht von unabhängigen Fachleuten begutachtet, hat also nicht das Peer-Review-Verfahren durchlaufen. Ich persönlich kann mir nicht vorstellen, dass über Feinstaub besonders nennenswerte Mengen des Virus übertragen werden. Coronaviren sind nicht besonders stabil unter Umweltbedingungen und der Verdünnungseffekt in der Luft, der dürfte wohl auch verhindern, dass es auf diesem Weg zu einer Ansteckung kommt.
Infos und Einschätzungen zur Frage, warum das neue Coronavirus in Italien so verheerend grassiert, waren das von Arndt Reuning. Vielen Dank dafür. Jetzt zu was ganz anderem. Humboldt-Kalamare. Das sind beeindruckende Tiere, aber auch ziemlich respekteinflößend. Sie bevölkern die nährstoffreichen Gewässer des Pazifiks vor den Küsten Nord- und Südamerikas und sind bei Fischern beliebt, weil sie so schnell wachsen. Über 2 Meter lang können die pfeilförmigen Kopffüßer werden und bis zu 50 Kilogramm auf die Waage bringen. Gefangene Humboldt-Kalamare begeistern Aquariumsbesucher durch ihre tiefrote Farbe. Doch in freier Wildbahn, in der Tiefsee, da können die Tiere ihre Färbung blitzschnell ändern. Und das machen die offenbar nicht nur so einfach zum Spaß, sondern um im Schwarm mit ihren Artgenossen Informationen auszutauschen, wie Meeresbiologen heute im Fachmagazin PNAS schreiben. Dagmar Röhlich berichtet.
Humboldt-Kalmare sind beeindruckende Tiere. Trotz einer Lebensdauer von höchstens 2 Jahren können die Kopffüßer rund 2 Meter lang werden. Der Stanford-Forscher Ben Burford hat die Tiere jetzt ausgiebig in ihrem natürlichen Lebensraum beobachtet, mit Hilfe eines ferngesteuerten Tauchroboters.
Die kleinen silbrigen Dinger, die Sie sehen, das sind Laternenfische, die von den Tintenfischen gejagt werden.
Das Video, das der Wissenschaftler von der Hopkins Marine Station mit einer Unterwasserkamera aufgezeichnet hat, zeigt einen Schwarm Humboldt-Kalmare auf der Jagd.
Achten Sie auf den Kalmar, der Kamera am nächsten ist, wie er schimmert. Seine Farben ändern sich in einem verrückten Muster, das wir Flackern genannt haben.
Das Tier ändert seine Pigmentierung, lässt seine Farben regelrecht um den Körper fließen. Ein anderer Kalmar nähert sich aus dem Hintergrund. Schauen Sie genau hin, sagt Ben Burford.
Zunächst ist das Tier recht blass, hat nur einen dunklen Fleck um die Augen und eine leichte Tarnfärbung. Dann wird es ganz blass, dann färbt es die eine Körperhälfte hell, die andere dunkel und dann schnappt es sich einen Fisch. Dann wird es blass, dann wieder flackern, dunkler Fleck zwischen den Augen, halb hell, halb dunkel, zuschnappen. Es geht immer so weiter, bis er dem Kalmar im Vordergrund nahe kommt. Dann erblasst er und macht genau das, was der andere Kalmar auch macht.
Humboldt-Kalmare treten in Schwärmen auf und verbringen die meiste Zeit in der Dunkelheit der Tiefsee. Deshalb besitzen sie in ihrer Haut nicht nur mit Pigment gefüllte Zellen, sondern auch solche, mit denen sie leuchten können, also in der Dunkelheit mit Biolumineszenz ihre Färbung wahrnehmbar machen. Ähnlich wie bei einem E-Reader, sagt Ben Burford.
Stellen Sie sich einen Schwarm von 100 2 Meter langen Kalmaren vor, die durch die Tiefsee schwimmen und die vor dem leuchtenden Hintergrund ihres Körpers ständig ihre Pigmentierungsmuster verändern.
Die Sequenzen an optisch wahrnehmbaren Verhaltensmustern, die die Forscher gefilmt haben, dauerten jeweils nur ein paar Sekunden. Und alle Kalmare im Sichtfeld der Kamera zeigten das gleiche Leuchtverhalten.
Wir wissen aus früheren Forschungen, dass der Humboldt-Kalmar über rund 30 verschiedene Muster verfügt, die er immer wieder einsetzt, und dass die Tiere diese Muster sehr schnell wechseln können. Wir konnten nun zeigen, dass sie mit diesen Farbmustern innerhalb ihres Schwarmes kommunizieren.
Die Forschungsergebnisse legen nahe, dass die Humboldt-Kalmare untereinander, sagen wir, reden. Den vorläufigen Ergebnissen zufolge hängt die Intensität ihrer Kommunikation unter anderem von der Gruppengröße ab. Je mehr Tiere gemeinsam auf die Jagd gehen, desto intensiver scheinen sie sich auszutauschen.
Die Tiere nutzten einen Teil dieser 30 optischen Kommunikationsmuster in dichten Schwärmen häufiger, als wenn sie alleine waren. Außerdem setzen sie abhängig von ihrer Situation verschiedene Untergruppen dieser Kommunikationsmuster ein, je nachdem, ob sie hungrig sind und auf der Jagd oder nicht. Sie scheinen also abhängig von der sozialen Situation, in der sie sich gerade befinden, unterschiedliche visuelle Reize auszusenden.
Weil sich Humboldt-Kalmare als echte Tiefseetiere nicht in Gefangenschaft halten lassen, ist die Erforschung ihres Verhaltens schwierig. Deshalb zogen die Wissenschaftler für die Interpretation ihrer Daten auch Erkenntnisse von Kraken und Tintenfischen aus Aquarien heran. Es zeigte sich unter anderem, dass Humboldt-Kalmare mit ganz ähnlichen Verhalten zeigen, wer Sieger oder Verlierer ist.
Wenn Sie die Tiere mit einem Tauchroboter beobachten, können vor den Kameras hunderte Humboldt-Kalmare auf der Jagd herumschwimmen, ohne jemals zu kollidieren. Sie berühren sich niemals und konkurrieren selten um denselben Fisch. Wir vermuten, dass sich die Tiere ihre Absichten signalisieren und dabei festlegen, wer was fressen darf, und so unnötige Konkurrenz vermeiden. Das ist wahrscheinlich ganz praktisch, wenn sie in der Dunkelheit Teil eines dichten Schwarms von hungrigen, enorm aggressiven, kannibalistischen Tintenfischen sind.
Denn Humboldt-Kalmare geraten mitunter in einen Fressrausch. Und dann ist nichts vor ihnen sicher, nicht einmal die eigenen Artgenossen.
Dagmar Röhlich über die optischen Kommunikationskanäle und sonstige Befindlichkeiten der Humboldt-Kalmare. Wenn Pharmafirmen Wirkstoffe produzieren, dann haben sie da oft ein Problem. Es gibt nämlich viele Substanzen, die in der Natur in zwei spiegelbildlichen Varianten vorkommen, von denen aber nur eine die gewünschte Wirkung zeigt. Bekanntestes Beispiel dafür sind die vom Joghurt bekannten Milchsäuren. Die gibt es in einer links- und in einer rechtsdrehenden Variante, die der menschliche Organismus anders verstoffwechselt. Um sicherzustellen, dass eine Arznei nur die gewünschte Wirkung zeigt und möglichst wenig Nebenwirkungen, muss der Mix aus Molekülen und Spiegelmolekülen, der bei chemischen Reaktionen oft entsteht, aufwendig sortiert werden. Die guten ins Töpfchen, die schlechten ins Kröpfchen. Ein Forscherteam aus Berlin hat nun eine Methode entwickelt, die diesen Sortiervorgang künftig erleichtern könnte, mit Hilfe von schraubenförmigem Laserlicht. Frank-Rote Lüschen hat sich das mal angeschaut.
David Ayuso sitzt in seinem Büro am Max-Born-Institut in Berlin und hebt beide Hände in die Höhe. Eine simple Veranschaulichung seiner Forschungsarbeit.
Wenn wir unsere linke Hand vor den Spiegel halten, wird sie zur rechten Hand. Beide sind unterschiedlich. Sie lassen sich nicht zur Deckung bringen. In Biologie und Medizin spielt das eine große Rolle. Moleküle, die es in zwei Varianten gibt.
Viele Zuckermoleküle und Aminosäuren gibt es als rechtshändige und linkshändige Version, als sogenannte Enantiomere, sagt Ayusos Kollege Andres Ordóñez.
In Lebewesen ist immer nur eine der beiden Varianten aktiv. Warum das so ist, ist nach wie vor Gegenstand der Forschung. Aber Fakt ist, dass sie zum Beispiel nur eine Form von Dopamin im Körper finden.
Nur, wenn die Industrie solche Stoffe produziert, dann liegen solche Enantiomere oft in beiden Versionen vor. Für die Hersteller ist das ärgerlich, meist können sie nur eine Variante gebrauchen. Da wäre eine Art Laserscanner hilfreich, der die Enantiomere unterscheiden und womöglich auch trennen könnte. Das Problem?
Normales Laserlicht reagiert auf verschiedene Enantiomere fast gleich. Es kann sie nicht unterscheiden. Und das macht die Sache zu einer Herausforderung.
Zwar lässt sich Laserlicht schon länger so formen, dass es spiralförmig schwingt, ähnlich wie ein rotierender Korkenzieher. Aber es gibt ein Problem. Bildlich gesprochen rotiert der Korkenzieher viel zu langsam, um die Unterschiede zwischen rechtshändigen und linkshändigen Molekülen zu erkennen. Also musste sich das Team einen Trick einfallen lassen.
Unsere Idee, wir nehmen nicht einen Laserstrahl, sondern zwei, die sich in einem bestimmten Winkel überkreuzen. Und dann muss man noch ein bisschen mit den Frequenzen der beiden Laser herumspielen.
Dadurch sollte der Laserkorkenzieher deutlich schneller rotieren. Mit einer Computersimulation testete David Ayuso die neue Methode.
Während die eine Molekülvariante im Licht unseres Speziallasers hell aufleuchtete, blieb die andere weitgehend dunkel. Also genau wie erwartet.
Als nächstes muss ich zeigen, ob die Technik auch im Labor funktioniert und nicht nur im Computer. Allzu kompliziert sollte es nicht sein, das Konzept umzusetzen, meint Ayuso.
Die Technologie dafür existiert im Grunde schon. Man muss sie nur anders verwenden. Wir haben das Konzept bereits patentiert, denn wir denken, dass es mögliche Anwendungen in der Industrie gibt.
Vor allem die Pharmabranche dürfte Interesse haben, sagt Andres Ordóñez.
Es ist wichtig zu wissen, wie viel von den links- und rechtshändigen Molekülen sich in einer Probe befinden. Und ebenso wichtig ist es, sie voneinander trennen zu können. Könnte man nur eine von beiden Varianten mit unserem Licht anregen, ließe sich eine chemische Reaktion nur in dieser Variante initiieren. Und das würde eine spätere Trennung erleichtern.
Allerdings sind auch andere Forschungsgruppen an dem Thema dran. Manche versuchen es mit Mikrowellen, andere ebenfalls mit dem Laser. Welche dieser Methoden sich für welche Art von Molekülen durchsetzt, das dürfte sich in den kommenden Jahren in den Labors entscheiden.
Korkenzieherförmiges Laserlicht könnte der Pharmaindustrie künftig dabei helfen, Spiegelmoleküle zu trennen. Frank Rutelüschen hat Berliner Forscher besucht, die daran tüfteln. Wir werfen jetzt hier gleich noch unseren täglichen Blick an den Sternenhimmel mit der Sternzeit für alle Astronomiefreunde. Vorab noch gesagt, falls Sie Stammhörer der Sendung Forschung aktuell waren oder sind und jetzt denken, da fehlt doch der Blick mit der Block mit den Wissenschaftsmeldungen, den die sonst immer im Programm hatten, stimmt. Das ist dem neuen Setting geschuldet, aber per Podcast und auf unserer Webseite können Sie diese Meldung bis auf Weiteres abrufen, also einfach mal nachschauen. Und jetzt, wie gesagt, der Blick ganz nach oben.
Sternzeit, 24. März. Apollo 11, der Mond und die Schweiz. Als der US-Astronaut Buzz Aldrin 1969 die Oberfläche des Mondes betreten hatte, rammte er als erstes nicht die US-Flagge in den staubigen Boden, sondern ein Sonnenwindexperiment aus der Schweiz. Das war auch eine Art Flagge. An einer Teleskopstange war ein Stück Aluminiumfolie befestigt, 30 cm breit und 1,5 Meter lang. Damit wollte die Forschergruppe um Johannes Geiss von der Universität Bern Teilchen des Sonnenwinds einfangen. Der Sonnenwind pustet stets von der Sonne weg durch das Planetensystem. Weil Magnetfeld und Atmosphäre die Sonnenwindteilchen von der Erdoberfläche abhalten, ist so eine Untersuchung nur im Weltraum möglich. Es erscheint bis heute unglaublich, dass das Schweizer Forschungsteam die NASA überzeugen konnte. Nach 77 Minuten packte Buzz Aldrin die Aluminiumfolie wieder ein. Die Teleskopstange steht noch heute auf dem Mond. Nach Apollo 11 flog dieses einzige nicht-amerikanische Apollo-Experiment noch 5 weitere Male zum Mond. Johannes Geiss und sein Team haben im Labor in Bern auf der Folie unter anderem Helium, Neon und Argon nachgewiesen. Es war die erste direkte Messung von Teilchen des Sonnenwinds. Mit der Auswertung der Daten hat sich das Schweizer Team sehr viel Zeit gelassen. Der abschließende Fachartikel erschien erst 2004, 35 Jahre nach den ersten Apollo-Messungen. Johannes Geiss, der Grand Seigneur der Schweizer Weltraumforschung, ist Ende Januar im Alter von 93 Jahren gestorben.
Soweit die Sternzeit und die aktuellen Berichte aus Naturwissenschaft und Technik. Vielen Dank, Ralf Krauter. Was ist für morgen geplant?
Morgen schauen wir unter anderem auf eine Konferenz der Batterieforscher in Münster. Die findet zwar nicht statt, aber wir nehmen das als Aufhänger, es wurde abgesagt wegen Corona, als Aufhänger trotzdem drüber zu sprechen, wie der Nachfolger des Lithium-Ionen-Akkus aussehen könnte und wer daran tüftelt.
Vielen Dank